Es steht in Johannes Evangelium Kapitel 13 und ich lese die Verse 1 bis 10. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, erwies er den Seinigen in der Welt, wie er sie bisher geliebt hatte, seine Liebe bis zum Ende. Und während eines Mahles, als der Teufel in seinem Herzen schon den Plan gefasst hatte, dass Judas Iskariot, Simons Sohn, ihn verraten sollte, steht Jesus, er wusste ja, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben habe und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hingehe, steht Jesus vom Mahle auf und legt die Kleider ab, nimmt ein leinenes Tuch und umgürtet sich. Darauf gießt er Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun an Simon Petrus. Der sagt zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sagt zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus sagt zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus sagt zu ihm: Herr, nicht meine Füße nur, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagt zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf keiner weiteren Waschung, sondern er ist ganz rein. Liebe Gemeinde, dieser Text schildert eine bekannte Begebenheit aus dem Leben Jesu mit seinen Jüngern, die Fußwaschung. Diese äußerliche Handlung hatte einen Platz im Leben der Menschen damals. Von den staubigen Straßen, durch die sie barfuß in Sandalen gingen, kamen die Menschen mit verschmutzten Füßen in die Häuser. Das Essen spielte sich weitgehend am Boden ab, zumindest in größerer Bodennähe als bei uns. Man lag zu Tische. Es war also eine Frage der Hygiene, seine Füße zu waschen, bevor man den Raum des Essens betrat. Vor allem, wenn man von draußen kam. So etwas macht Arbeit. Jemand musste Wasser holen, Wasser in ein Becken gießen, für Handtücher sorgen, Füße waschen, Füße abtrocknen. Diese Arbeit war, wie so manche um den Tisch herum noch heute, nicht beliebt. Man hatte damals für unbeliebte Arbeit, wie heute, Leute aus dem Ausland. Es waren ausländische Sklaven, die diese Arbeit taten. Vor allem, wenn man sich natürlich wie in besseren Häusern überhaupt jemand leisten konnte, an denen man ungeliebte Arbeiten abgeben konnte. Jesus sitzt nun mit seinen Jüngern beim Essen, steht auf, nimmt ein Tuch, umgürtet sich damit und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Offensichtlich betretenes Schweigen allerseits. Bis er zu Petrus kommt. Petrus versteht die Welt nicht mehr. Was hier geschieht, geschieht gegen sein Gefühl. Gegen sein Bild von Jesus, dem Meister, dem Lehrer Gottes. Da wird etwas Natürliches gestört. Eine natürliche Ordnung wird verändert. Nicht nur die ungeliebte Arbeit, sondern diese Arbeit, die man um ihrer Unwürdigkeit willen wenn möglich, an einen fremden, ausländischen Sklaven delegiert. Diese Arbeit tut Jesus, und wie er sich verhält, muss ihn im Gefühl der Jünger entwürdigen. Etwas stimmt für Petrus einfach nicht mehr, und so begehrt er auf. Petrus, liebe Gemeinde, ist der Jünger mit der eigenen Meinung, sogar Jesus gegenüber. Und das ist das Befreiende an diesem Mann. Dass er an Jesus glaubt, bedeutet keineswegs, dass er ihm nicht widerspricht. Er hat den Mut, erst einmal überhaupt eine eigene Meinung zu haben und zweitens sie auszudrücken und drittens das Risiko einzugehen, dass sie falsch ist. Er sagt seine Meinung Jesus gegenüber. Und da macht Jesus ihn aufmerksam auf die Konsequenz. Was hier geschieht, was Jesus tut, dass nun das Bild von Jesus stört, ist Gemeinschaft mit Jesus. Die achtenswerte eigene Meinung des Petrus droht ihn von Jesus zu trennen. Bleibt er seiner Meinung treu, wird er von Jesus getrennt. Das kann er nur darum sehen, weil er seine Meinung sagt. Es war gerade seine Liebe zum Meister, die ihm wieder einmal, wie schon früher, zur Gefahr wurde. Damals hat er gesagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Nun erfährt er, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Da kippt es bei Petrus um und er will sich Hals über Kopf seinem Herrn ausliefern. Nicht nur die Füße, Herr, auch die Hände und das Haupt. Die Gemeinschaft mit Jesus geht ihm über alles. Aber Jesus bleibt bei dem, was zu tun er im Begriff ist. Die Fußwaschung. Gegen das gestörte Bild des Petrus sagt nun Jesus ein geheimnisvolles und wichtiges Wort. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Später wirst du es erkennen. Ich habe diese Predigt Verstehen und Erkennen genannt. Und ich möchte mit Ihnen eigentlich nicht über die Fußwaschung als solche nachdenken, sondern über diesen Vorgang, konzentriert in diesem Wort Jesu. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, nachher aber, später einmal, wirst du erkennen. Eine Erfahrung im Leben entgegennehmen, die man nicht versteht, ist schwer. Sie führt zum Aufbegehren des Herzens gegen das Bild, das gestört ist. Das Aufbegehren gegen diese Erfahrung, die ich nicht verstehe und in die ich hineingenommen bin, führt mich zu dem Versuch, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, nach meinen natürlichen Maßstäben. Die natürliche Ordnung wiederherzustellen. Beispielsweise eine der einfachsten und grundlegendsten Erfahrungen ist, bin ich krank? Will ich gesund werden? Bin ich krank? Ist in meinem Leben etwas gestört? Eine natürliche Ordnung ist gestört. Und ich werde alles tun, um gesund zu werden und damit die alte natürliche Ordnung wiederherzustellen. Hier geht es nicht um Krankheit und Gesundheit, hier geht es um ein anderes Erleben. Und ein jedes von Ihnen mag nun im Zuhören sich selber befragen, welche Erfahrung auftaucht in seiner Erinnerung, in seinem Herzen. Eine Erfahrung, die sein Bild von der natürlichen Ordnung stört. Die natürliche Ordnung bei Jesus war: Du bist der Herr und wir sind die Knechte. Diese natürliche Ordnung wollte ein Petrus gerne gewahrt wissen, auch dann, wenn keiner der Knechte auf die Idee gekommen war, die Füße zu waschen. Hauptsache, die Welt bleibt in Ordnung. Dass nun Jesus diese Ordnung bricht, verändert, auf den Kopf stellt, weil er etwas ausdrücken möchte, was anders, was neu ist, ruft in Petrus die Weigerung hervor, im Blick auf diese Erfahrung an ihm, an seinem Leibe. Die Weigerung, die im Menschen auftaucht, wenn er etwas nicht versteht. Nicht so, Herr. Johannes der Täufer ist Jesus so begegnet, mit einer Weigerung. Nicht ich soll dich taufen, du mich. Petrus hat diese Weigerung zum ersten Mal zum Ausdruck gebracht, als Jesus von seinem Leiden und Sterben sprach. Auch dort sagt Petrus, im Blick auf Jesus, nicht so, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und wieder in dieser Geschichte setzt Petrus Jesus die Weigerung entgegen, im Blick auf etwas, was er nicht versteht. Diese Weigerung kommt aus der tiefen Erschütterung. Handelt Gott so? Wenn unser natürliches Bild gestört ist, handelt er so? Wird diese Weigerung des Herzens, nicht so, Herr, beibehalten, dann führt sie zum Verlust der Gottesgemeinschaft. Die Erfahrung, die man dann macht oder verweigert, wird abgetrennt von der eigenen Person, bleibt außerhalb meiner selbst. Der Mensch gibt sich in das, was um ihn geschieht und an ihm geschehen soll, nicht hinein, er setzt sich davon ab. Er kann Gott darin nicht verstehen. Das Widersprüchliche nun, mit dem Gott uns begegnet, ist heilvoll. Er dient mir. Versuchen Sie, das in Ihr Nachdenken mit einzubeziehen. Wir fragen uns ja oft, wozu soll es mir dienen, das, was ich da erlebe. Aber vielleicht müsste man mir fragen, worin will er mir dienen? Dass er darin vorkommt, in der Erfahrung, die ich nicht verstehen kann. Das entwürdigte Göttliche ist unerträglich. Entwürdigung Gottes verträgt der Mensch nicht. Wenn das Heilige bei einem Menschen berührt wird, ist der Mensch zu tiefsten Aggressionen fähig. Wenn eine Kirche angegriffen wird, wenn ein Altar zerstört wird, wenn ein Gottesbild stürzt, steht der Mensch auf und könnte den umbringen, der ihm das Heilige entwürdigt. Und nun erlebt Petrus an dieser Stelle, dass die Entwürdigung Gottes Heil bedeuten soll. Und das kann er nicht verstehen. Es widerspricht der Vernunft. Es widerspricht der natürlichen Ordnung. Warum ist das so? Wir sind erzogen worden in einer Welt, die auf Verstehen und Wissen beruht. Wir kommen von der Erklärung zur tieferen Einsicht. Wir fragen so: Warum fliegt ein Flugzeug? Und das kann man erklären. Und wenn man es versteht, kann man, vorausgesetzt, dass man die Erklärung glaubt, seine Angst überwinden und sich in ein Flugzeug setzen. Wir fragen, warum schwimmt ein Schiff? Aus Eisen. Eisen geht unter. Ja, man kann ein Segelschiff bauen aus Beton und es schwimmt. Warum schwimmt ein Schiff? Aus Eisen und Beton. Das kann man erklären. Die Erklärung führt zu dem berühmten Aha-Erlebnis, fördert in mir eine tiefere Einsicht und nun bin ich vielleicht bereit, eine Angst zu überwinden, von dieser Erklärung her einen Schritt zu gehen und dem, was ich jetzt eine Wirklichkeit nenne, zu trauen. Dieser Vorgang ist der Sinn all der berühmten Logien, Psychologie, Astrologie, Anthropologie, Theologie. Das heißt, es ist die Erklärung über das Geheimnis, das mir das Geheimnis einsichtig macht und öffnet. So hat die Kirche das Reich Gottes erklärt und somit versucht, den Menschen das Geheimnis Gottes einsichtig zu machen. Auch Jesus hat auf die Frage seiner Jünger: Herr, wie hast du das gemeint? Erklärt, wie er dieses oder jenes Gleichnis gemeint hat. Nur Heil, Erlösung kam so nicht in die Welt. Wir Menschen bleiben auf diesem Weg Gefangene unserer Flugzeuge, Schiffe und Erklärungen. Es stimmt, aber es rettet uns nicht. Wissenschaftliches Denken als Grundlage unserer Kultur könnte sich sogar im Menschen als die Kraft erweisen, in der der Mensch die Welt vernichtet. Das Verstehen aus der Erklärung vermag sehr wohl nicht nur große Befähigungen freizusetzen, sondern auch Leben zu zerstören. Vielleicht alles Leben. Retten kann es uns nicht. Wir verstehen so viel über die Welt wie noch nie zuvor und wir wissen so viel von der Welt wie noch nie zuvor in der Geschichte. Aber wir erkennen sie nicht. Wir wissen über die Natur. Eine unglaubliche Fülle, eine solche Fülle von Wissen, dass ein Mensch sie nicht mehr in sich tragen kann. Aber wir erkennen die Natur weniger als je zuvor. Wir wissen über den Menschen, über seinen Leib und über seine Seele sehr viel, mehr als je zuvor. Wir haben einen reichen Erfahrungsschatz vom Verhalten des Menschen. Und je älter die Menschheit wird, desto weiter kann sie zurückblicken, desto mehr Erfahrung kann sie vergleichen. Wir wissen viel über das Werden des Menschen im Mutterleib. Wir können ihn fotografieren. Wir wissen, bevor er zur Welt kommt, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Wir können es wissen. Wir wissen immer mehr auch über den Tod, über das Sterben, über das Altwerden. Aber wir erkennen den Menschen weniger als je zuvor. Vom Verstehen durch zur Erkenntnis, vom Verstehen zur Erkenntnis durch Erklärung, zur tieferen Einsicht durch Wissen, ist ungenügend zum Heil. Reicht ganz gewiss nicht aus für das Geheimnis Gottes und seines Reiches. Was tun? Wenn das also so ist, angenommen es wäre so, wie ich es Ihnen sage, was tun? Nun sagen wir, dann tun wir das Gegenteil. Was wäre das Gegenteil? Was wäre das Gegenteil von Wissen, nicht Wissen? Was wäre das Gegenteil einer natürlichen Ordnung, eine unnatürliche Ordnung? Man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen, rechts oder auf dem Gegenteil, links. Aber wenn man runterfällt, liegt man beide Male unten, auch mit dem Gegenteil. Nein, das Gegenteil kann uns nicht retten. Petrus wollte das Gegenteil. Seine Weigerung bestand darin, Herr, nicht du, in dieser Ordnung, in dieser veränderten Ordnung, nicht so. Und dann hat Jesus ihn hingewiesen auf die Grenze seines Verstehens. Du verstehst etwas jetzt nicht. Und wenn du diese Erfahrung nicht annimmst und aufnimmst, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da sieht Petrus die Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die will er haben. Die Gottesgemeinschaft, die möchte er haben. Also sagt der Herr, dann das Gegenteil. Dann gerade Hände und Kopf dazu. Das war das Gegenteil seiner Weigerung. Erst nein und dann Hals über Kopf. Aber das Gegenteil rettet uns nicht. Man muss vorwärts kommen und nicht meinen, dass wenn man rechts nicht runterfallen darf, man es links darf und dadurch gewinnt. Petrus erlebt Heil am göttlichen Widerstand Jesu. Gegen seine Weigerung, Herr, du mir niemals. Gegen diese Weigerung kann Jesus nichts tun. Er kann ihm nur gegen diese Weigerung den Verlust der Gottesgemeinschaft setzen. Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft an mir. Und dann muss Jesus neuen Widerstand setzen gegen das Gegenteil. Herr, nicht nur die Füße, auch die Hände und das Haupt. Gegen das Gegenteil setzt Jesus die Grenze seines Handelns. So, Petrus, nur so und nicht anders. Sie wissen, wie unser religiöses Spiel an dieser Stelle aussieht. Wenn wir in unserem Glauben an Grenzen geraten und eine Ahnung bekommen, dass es jetzt und hier zu sterben gilt, dann weigern wir uns. Herr, nicht so. Und wenn Jesus uns dann aufdeckt, dass es hier ums ewige Leben geht, um den Himmel geht, dann sagen wir, Herr, gib mir gerade Flügel. Herr, nimm mich gerade zu dir. Nein, nicht so. Jesus setzt auch unserer Ewigkeitssehnsucht Widerstand entgegen, ebenso wie er unserer Weigerung seinem Handeln gegenüber Widerstand entgegensetzt zu unserem Heil. Er bleibt unser Gegenüber, in beiden. Nein, nicht flügeln, nein, nicht zum Herrn gehen, sondern dein Leben führen und erfüllen. Jesus hat das von sich selbst so gesagt, das Werk des Vaters vollbringen, dazu bin ich gekommen. Sich der Erfahrung, die ich nicht verstehe, stellen, aussetzen, dem Handeln, das er darin an mir vollzieht. Fußwaschung, eine Alltäglichkeit. Fußwaschung, eine Selbstverständlichkeit. Fußwaschung, eine Banalität. Hier wird das Alltägliche zu einer Erfahrung des Heils. In dem Moment, wo im Alltäglichen eine natürliche Ordnung zerbrochen ist und sie anstößig, widersprüchlich wird, das Nichtverstehen der Erfahrung achten als notwendige Voraussetzung zum Erkennen. Es liegt in deinem Nichtverstehen können eine Verheißung. Wenn du das Nichtwissen achtest, liegt eine Verheißung drin. Die Verheißung, dass dir das Erkennen geschenkt wird, aufgeht zu seiner Zeit. Das Erkennen der alten Ordnung geschah durch die Erfahrung, in der der Mensch nach dem Geheimnis Gottes gegriffen hat. Sie wissen es. Er griff nach jener Frucht und aß. Und es hieß, dass er von da an Gut und Böse erkennen sollte. Das Erkennen der neuen Ordnung geht durch eine Infragestellung der alten. Das Erkennen des Heils und der Ewigkeit, der Wirklichkeit Gottes, geht durch eine Infragestellung der alten Erkenntnis von Gut und Böse. Geht durch ein Nichtverstehen in der alten, durch ein Nichtkennen, Nichtwissen. Damals, im Blick auf die alte Ordnung, hat der Mensch es in die Hand genommen. Und es bedeutete für ihn den Tod. Das Erkennen von Gut und Böse infolge seines es in die Hand nehmen bedeutete Verlust des Lebens und der Gottesgemeinschaft. Hier wird der Mensch von Jesus in die Hand genommen. Und es bedeutet der Anfang des Erkennens des Neuen. Es bedeutet Leben, Heil, das sich uns nähert, das nach unserem Herzen greift, das sich uns offenbaren will. Es bedeutet Leben. Aber damit sind wir hineingenommen. Das Neue kommt ins Alte und es stört die Ordnung. Und es fordert unsere Weigerung heraus. Aber wie wir mit dem Gegenüber, Jesu, umgehen, dass unsere Weigerung wie unsere Überschwänglichkeit göttlichen Widerstand entgegensetzt und uns die Ahnung gibt, halte es aus. Lass an dir geschehen, auch wenn du nicht verstehst. Setze dich dem Handeln Gottes an deinem Leben aus und traue ihm, ihm nicht verstehen. Und horch, es kommt der Tag, an dem du erkennen wirst, an dem dir das Geheimnis seiner Liebe geöffnet wird, in dem du Leben erfahren sollst, das er dir zeigt, indem er sich selbst dir zeigt. Amen. Herr, wir sind Gefangene all dessen, was wir verstehen und erkennen in diesem Leben. Es greift nach uns, so wie wir nach ihm greifen. Es besitzt uns, so wie wir es besitzen. Und wir ahnen in der Tiefe, dass es uns leer lässt. Irgendwo den Hunger des Geistes nach Leben und Ewigkeit nicht stillt. Wir ahnen die Widersprüchlichkeit der alten Schöpfung. In manchen Augenblicken sehen wir deine Herrlichkeit darin. Den unendlichen Reichtum deines schöpferischen Geistes. Und dann wieder haben wir es in der Hand, müssen wissen, was gut und böse ist. Und sind Preisgegebene und wissen es nicht. Wir haben uns Ordnungen geschaffen, die wir nicht halten können, die wir vergessen, übersehen. Wir suchen Leben, Herr, ewiges Leben bei dir. Du weißt, bei wem und welche Erfahrung in unseren Herzen uns fragend macht, Widerspruch weckt. Wir an uns nicht geschehen lassen wollen, weil wir es nicht verstehen. Ich bitte dich, sprich liebevoll durch deinen Geist zu uns, dass wir es wagen, uns deiner Hand auszusetzen. Es wagen, dir zu trauen, dass du uns dienst. Und es geschehen zu lassen zu unserem Heil. Die Spannung des Nichtverstehens auszuhalten. Bis du uns das Herz öffnest und den Geist und wir dich erkennen und die Kraft Gottes. Ich danke dir, dass du dieses Geheimnis in dir getragen hast bis zum Tode am Kreuz. Und ich bitte dich, dass du dieses Geheimnis heute durch deinen Geist in die Spannung unseres Lebens schenkst und wir dich anschauen. Amen.